Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
He was texting war plans. He was texting attack plans.
Das ist Jeffrey Goldberg, ein US-amerikanischer Journalist, der versehentlich in einer Chatgruppe auf Signal gelandet ist. Dort haben der Verteidigungsminister der USA und der Vizepräsident sowie weitere hochrangige Regierungsmitglieder eine Attacke im Jemen auf die Houthi-Rebellen geplant. Dieser absurde Vorfall beschäftigt gerade die USA und er wirft Fragen auf. Hat Donald Trump eine Regierung aus gefährlichen Amateuren an die Macht gebracht? Darum geht's heute. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard. Fangen wir mal von vorne an. Wie kam es denn dazu, dass ein Journalist in einer Chatgruppe mit Regierungsbeamten landet?
Ja, das kann dir niemand ganz genau sagen. Das weiß auch der Journalist Jeffrey Goldberg nicht. Auf jeden Fall hat er... Ein angesehener Chefredakteur eines wichtigen Magazins hat diese Nachricht auf Signal bekommen, dass er da eingeladen wird von einem gewissen Mike Waltz. Mike Waltz ist der Name des amerikanischen Sicherheitsberaters und hat sich gedacht, interessant, das ist vielleicht eine Falle, vielleicht wollen die mich irgendwie hier in irgendwas hineinlocken, aber ich nehme es einmal an. Dann war er drin und dann tauchten da Nachrichten auf, die sich offenbar mit einer amerikanischen Militäraktion beschäftigt haben.
Er hat dann ja auch gesehen, dass andere in der Gruppe sind und dort gleich mal losgeschrieben haben. Wen hat Jeffrey Goldberg denn da in der Gruppe noch identifiziert?
Ja, das ist eigentlich die gesamte Führung der amerikanischen Regierung, die sich mit nationalen Sicherheitsfragen beschäftigt. Neben Mike Waltz, der das zusammengestellt hat, diese Gruppe, war das der Verteidigungsminister Peter Hegseth, der Vizepräsident J.D. Vance, die Direktorin für alle Geheimdienste Tulsi Gabbard und der Direktor des CIA John Ratcliffe, der Außenminister Marco Rubio, die Stabschefin im Weißen Haus Susie Wiles und noch einige andere weniger bekannte, aber ebenso wichtige Figuren, zum Beispiel eine gewisse Person, die nur mit dem Initialen SM aufgetreten ist, wo Goldberg glaubt, es handelt sich um Stephen Miller, der auch im Weißen Haus als stellvertretender Stabschef arbeitet und eine ganz wichtige Beraterrolle hat.
Und die haben sich dort jetzt aber nicht drüber ausgetauscht, wo sie zum Mittagessen gehen wollen.
Nein, sondern es war relativ klar, es geht um eine ganz konkrete Militäraktion, nämlich eine im Jemen, wo die amerikanische Führung entschieden hat, dass sie hier gegen die Houthi, die dort einen Großteil des Landes beherrschen und die ja schon seit 2 Jahren den Schiffsverkehr im Roten Meer mit ständigen Raketenangriffen lahmlegen oder zumindest massiv behindern, dass sie die jetzt einmal direkt treffen werden, um diese Aktionen zu unterbinden oder zumindest zu bremsen. Und diese Debatten wurden immer konkreter mit der Zeit. Goldberg hat das einfach mitverfolgt. Vor allem kam es dann vom Verteidigungsminister Hegseth, kamen dann ganz konkrete Informationen, nicht nur, was sie planen, mit welchen Waffen sie eingreifen werden, wann sie es tun werden. Und es war alles sehr erstaunlich für Goldberg und hat gedacht, er ist hier in einem schlechten Film. Hat sich gefragt, naja, schauen wir, was jetzt noch kommt.
Jeffrey Goldberg konnte da also mitlesen, wie die US-amerikanische Regierung einen Angriff plant. Jetzt ist das ja irgendwie einfach so absurd. Also ich glaube, ich würde da glauben, ich sitzt einem schlechten Scherz auf. Wann war er denn sicher, dass das echt sein kann?
Ja, er war sich lange Zeit noch immer nicht ganz sicher. Aber es wurde immer konkreter und dann musste er sagen, naja, da muss ja irgendwas dran sein. Und dann sind tatsächlich eines Tages diese Bomben gefallen im Jemen, genauso wie das im Chat besprochen war. Und dann war es ihm klar.
Das heißt, da war
da
er sich dann
sicher. Da war er sich ganz, ganz sicher, dass das alles echt ist. Und dann hat er gesagt, jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit damit. Das ist so eine dramatische Geschichte und die so ein bezeichnendes Licht auf diese Regierung wirft. Das muss ich bekannt machen.
Und als er dann wusste, dass das eben ein echter Chat ist mit den echten Protagonisten. Da sind natürlich auch gewisse Äußerungen nochmal brisanter geworden, zum Beispiel von Vizepräsident J.D. Vance.
Ja, es waren zwei Sachen von J.D. Vance, die sehr bezeichnend waren und interessant. Also das eine war, dass er auf die Europäer losgeschimpft hat, wie erbärmlich die sind, und dann hat dann auch der Verteidigungsminister Hegseth auch zugestimmt. Und dann hat er etwas gemacht, was ihm jetzt offenbar ein bisschen Schwierigkeiten macht. Er hat nämlich Trump indirekt kritisiert. Er hat gesagt, der Präsident weiß gar nicht, wie sehr diese Aktion eigentlich seiner allgemeinen Botschaft, dass wir den Europäern nicht ständig helfen werden, weil die gefälligst mehr machen sollen, wie sehr das dem entgegenläuft. Wir sollten es verschieben. Und was ich so gelesen habe, fürchtet Vance jetzt, weil er nur auch diese leise Kritik an seinem Chef geäußert hat, jetzt den Zorn des Präsidenten, der das einfach nicht will, dass ihm irgendjemand sagt, hallo, du machst etwas falsch.
Wie wurde denn generell mal das Bekanntwerden dieser Chatgruppe aufgenommen?
Das erste war einmal ein völliges Erstaunen, ein Nicht-Glauben-Wollen, ein Entsetzen darüber, dass eine so wichtige Sache wie die Vorbereitung einer Militäraktion auf einem kommerziellen Plattform besprochen wird, die zwar an sich als sehr sicher gilt, aber trotzdem nicht der Ort ist, wo die amerikanische Sicherheitspolitik, die Kommunikation dazu stattfinden sollte. Da gab es noch ein Detail, das dann im Nachhinein bekannt wurde. Einer, der noch dabei war, ist der Beauftragte für die Verhandlungen mit Russland, Steve Witkoff. Und der saß offenbar im Kreml und hat dort auf Signal auch mitgechattet zu dem Thema. Und da stellt sich schon die Frage, wenn jemand im Kreml sitzt, vielleicht kriegen die Russen dann auch da etwas mit. Also es war eine völlige Vernachlässigung aller Sicherheitsvorschriften, die ja in den USA ganz besonders streng ist. Und wenn es um so eine Sache geht, wo auch Soldaten hier wirklich auch ihr Leben gefährdet wäre, wenn, sagen wir, so etwas bekannt wird und möglicherweise die Houthis im Vorfeld schon irgendwie sich auf einer Seite wehren oder eine solche Militäraktion deshalb scheitern könnte, ist eine solche völlige Missachtung aller Regeln ein großer Skandal. So wurde es zumindest in den Medien, in der Presse, von den Demokraten, aber auch von sehr vielen neutralen Beobachtern wahrgenommen, gesagt, was für Stümper sind hier am Werk, mit welcher Missachtung aller Regeln handeln die hier.
Du hast vorher schon angesprochen, Signal ist ja grundsätzlich sehr sicher. Warum ist es trotzdem so gefährlich, dass da über Smartphones, über einen Messenger-Dienst so sensible Inhalte geteilt wurden?
Ja, es gibt drei Probleme dabei. Das erste ist einmal, ja, Signal ist sicher, aber hat doch nicht den gleichen Sicherheitsstandard wie die sehr komplizierte, auch sehr teure Kommunikationstechnologie, die sonst in der amerikanischen Regierung und im Militär verwendet wird. Ich habe Kommentare gelesen, die gesagt haben, wenn das ein führender Offizier mit seinen Leuten machen würde oder ein General im Generalstab, die würden wahrscheinlich ihren Job verlieren. Das zweite ist, dass die amerikanische Gesetzgebung schreibt vor, dass jede Kommunikation auch aufbewahrt werden muss, archiviert werden muss, auch für zukünftige Generationen oder auch zur Nachverfolgung von verschiedenen Entscheidungsabläufen. Signal hat aber die Eigenschaft, da werden Sachen automatisch dann gelöscht. Also wahrscheinlich, möglicherweise war das auch der Grund, warum sie sich auf Signal absprechen wollten und nicht über andere Kanäle, weil sie hier der Transparenz hier entkommen wollten. Und das dritte ist, was wir genau gesehen haben, ein kleiner falscher Knopfdruck und plötzlich ist jemand in der Gruppe drinnen, der dort nicht hineingehört. Und wenn das noch dazu ein Journalist ist, da hat man ein Problem. Das könnte bei den offiziellen Kanälen nicht passieren. Und so hat sich von uns genau von selbst gezeigt, warum Signal zu wählen nicht nur eine gesetzwidrige, sondern auch eine ziemlich dumme Idee war.
Nun waren da ja nicht nur relativ neue Regierungsmitglieder dabei, sondern auch durchaus erfahrene Personen aus dem Sicherheitsapparat der US-Spitze. Wie konnte das passieren? Warum hat da niemand Stopp geschrien?
Ja, wie konnte das passieren? Das ist die eine Frage, die sich jetzt im Moment jeder stellt. Ich glaube, es liegt daran, erstens an den Personen, die hier von Trump nominiert und bestellt wurden. Das sind nicht alles Profis. jemand wie der Verteidigungsminister Hegseth ist ein Fox News-Kommentator. Mike Waltz war ein Kongressabgeordneter, der sollte das eigentlich besser wissen. Aber die umgeben sich jetzt auch nicht mit sehr guten Beratern, sondern mit einer gewissen Arroganz gehen sie an ihre Regierungsarbeit heran und sagen, wir wissen es eh alle besser und wir scheren uns nicht um das, was üblich war. Also es ist diese Missachtung der Regeln, die ja auch in vielen anderen politischen Entscheidungen ständig zu beobachten ist, wenn dauernd Trump ja ständig Dekrete unterschreibt, die höchstwahrscheinlich verfassungs- oder gesetzwidrig sind und sagt, naja, sollen sie halt zu den Gerichten gehen und wir scheren uns nicht einmal darum, was die Gerichte machen. Diese gleiche Einstellung führt dazu, dass man dann in diesem Tagesablauf sagt, ach, was jetzt dieser Rechtsberater da sagt oder der Assistent, der schon vorher da war, der sagt, Moment einmal, warum geht ihr nicht zu den entsprechenden Einrichtungen? Das interessiert uns alles nicht. Wir machen es so wie wir wollen, wir wissen es auch besser. Und diese Kombination von großer Überheblichkeit und Unerfahrenheit, verbunden möglicherweise auch mit einem gewissen Maß an Dummheit, führt dann zu einem solchen Fiasko.
Wie haben denn nun die Beteiligten und auch der US-Präsident Donald Trump selbst auf diese Veröffentlichungen reagiert?
Ja, zuerst waren sie einmal kurz Schmähstart, hat man von gar nichts gehört. Und dann haben sie genau das gemacht, was sie eigentlich immer tun. Auf Deutsch wären es die drei A's. Sie haben es abgestritten, sie haben dann abgelenkt und dann haben sie attackiert. Sie haben zuerst behauptet, das Ganze war ja gar nicht so, gesagt, das waren keine vertraulichen Informationen, keine geheimen Informationen. Was man sich fragt, Entschuldigung, wenn die Vorbereitung einer Militäraktion nicht vertraulich und geheim ist, ja, was ist es denn dann? Sie haben über alles mögliche andere geredet und haben dann auch ganz konkret Jeffrey Goldberg attackiert, den Journalisten, der das aufgedeckt hat, suggeriert, dass erstens einmal ist er ein furchtbarer, schrecklicher Journalist. Ich meine, er ist eines der sehr, sehr angesehenen Stimmen in der amerikanischen Medienlandschaft, wenn auch einer, der Trump gegenüber kritisch steht, haben suggeriert, dass er sich selbst vielleicht auf irgendeine Weise hineingeschlichen hat, wo man sich auch wieder fragt, Entschuldigung, ist das eine Entschuldigung, wenn da einfach ein normaler Journalist in die Geheimstrukturen, Kommandostrukturen der amerikanischen Supermacht hineinkommen kann, und schlagen jetzt im Moment ganz wild um sich. Und das, was ihnen ja auch noch vorgeworfen wird von vielen, ist, dass die Episode, die dem vielleicht auf irgendeine Weise nahe kommt, wenn es auch lang nicht so krass war, war die von der früheren Außenministerin Hillary Clinton, die als Außenministerin auch sehr viele E-Mails von ihrem privaten Server betrieben hat. Und das wurde im Wahlkampf 2016, als sie sich um das Präsidentenamt gegen Trump beworben hat, bekannt. Und diese Affäre, diese E-Mail-Affäre wurde Wochen, Monate lang ausgeschlachtet. Trump hat aufgrund dessen sie ständig nicht nur attackiert, sondern gefordert, dass sie verurteilt, ins Gefängnis geworfen wird, das größte Verbrechen daraus gemacht. Und jetzt hat er seine eigenen Leuten, die noch viel, viel krasser sämtliche Geheimdienst- und Sicherheitsregeln hier verletzen, mit ganz offensichtlich potenziell schlimmen Folgen, und sagt, ach, das war ja nichts. Trumps Verteidigung ist auch, die Militäraktion ist gelungen, großartig, alles gut gegangen, also was wollt ihr, Leute? Naja, das ist, sagen wir, auch für eine Supermacht vielleicht auch keine ausreichende Entschuldigung, wenn man solche Risiken eingeht, wie das seine Männer und zwei Frauen auch gemacht haben.
Der Zweck heiligt die Mittel, sollte da dann ja auch rechtliche Konsequenzen eigentlich nicht verhindern können, weil ja ganz offensichtlich Gesetze gebrochen wurden.
Aber das wird keine rechtlichen Konsequenzen haben. Warum? Wenn, dann müsste das FBI aktiv werden. Die werden von Leuten geführt, die folgen einfach das, was Trump sagt. Die unabhängige Justiz ist nicht mehr unabhängig. Es darf niemand aktiv werden. Es fürchtet sich auch jeder. Also von der rechtlichen und von der ganzen offiziellen Seite wird das überhaupt keine Folgen haben. Die Frage ist nur, wie wird die Öffentlichkeit darauf reagieren und wie wird das vielleicht auch innerhalb der Republikanischen Partei, die ja alle nicht alle Trump-Anhänger sind, aber im Augenblick einfach stillhalten, weil sie sich vor seinem Einfluss gerade in der Partei über die Parteibasis so sehr fürchten, wie wird sich das dort auswirken?
Das heißt, die politischen Konsequenzen für Trump werden wohl im Moment auch mal noch überschaubar bleiben?
Die direkten kurzfristigen politischen Konsequenzen sind, glaube ich, relativ gering. Aber es entsteht hier ein Bild. Es entsteht ein Bild einer stümperhaften, dilettantischen, arroganten, zerstörerischen Mannschaft, die zwar so tut, als wüsste sie, was sie will, aber eigentlich nur wild um sich schlägt. Elon Musk mit seinem Dodge, mit seinen Angriffen auf die amerikanische Bundesverwaltung gehört genauso dazu. Mit den Falschmeldungen, die dauernd herausgestellt werden. Mit der Art und Weise, wie mit Massenkündigungen wichtige Bereiche der amerikanischen Verwaltung, des Sozialstaates, von den Nationalparks bis hin zum Pensionssystem, alles eigentlich dysfunktional gemacht wird, das wird sehr wohl wahrgenommen und wird auch Konsequenzen haben. Die kann man auf zwei Bereichen sehen. Das eine ist, Donald Trumps Zustimmungswerte sinken. Sie sinken ziemlich schnell. Sie sind noch immer höher als, sagen wir, Joe Bidens waren am Ende seiner Präsidentschaft. Aber in dieser Phase, nach 2 Monaten im Weißen Haus, war Biden viel beliebter und auch war Obama viel beliebter. Und der Einzige, mit dem Trump jetzt derzeit noch konkurriert, ist er selbst aus seiner ersten Amtszeit. Und das Zweite ist die amerikanische Wirtschaft. Die jüngsten Zahlen zeigen einen ganz massiven Rückgang des Konsumentenvertrauens. Menschen fürchten sich vor steigenden Preisen durch die Zollpolitik. Die Finanzmärkte sind verunsichert. Da entsteht so eine Stimmung von, naja, wir fühlen uns eigentlich hier nicht mehr ganz sicher, dass wir hier gut regiert sind. Und solche Episoden wie das Signalgate, die fokussieren dann die Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt dieser Regierung, die zwar einerseits von sich selbst behauptet, sie ist die kompetenteste und beste aller Zeiten, die von vielen als ganz große Gefahr wahrgenommen wird, weil sie die Rechtsstaatlichkeit, die Verfassung, die Demokratie auf verschiedensten Ebenen aushebelt, aber die sich bisher vor allem durch ganz hohe Inkompetenz ausgezeichnet hat.
Es gibt da also auch kein Problembewusstsein in der Trump-Regierung für solche Security Breaches wie eben Signalgate. Könnte das tatsächlich nochmal katastrophale Folgen haben, wenn man da jetzt eben vielleicht keinen Journalisten, sondern mitunter jemanden, der eben nicht so vorsichtig mit diesen Informationen umgeht, hinzufügen würde?
Also ich glaube ja nicht, dass so etwas wieder passieren wird. Jetzt wissen Sie, Signal ist vielleicht keine gute Idee, da machen wir was anderes. Aber es geht ja nicht nur darum, dass sie den einen Fehler gemacht haben, sondern sie kümmern sich einfach nicht um die entsprechenden Regeln und Vorschriften und auch letztlichen Standard des Verhaltens. Und ein bezeichnender Moment war der Verteidigungsminister Hegseth, der immer schon den Ruf hatte, Alkoholiker zu sein, der dann trotzdem vom Kongress bestätigt wurde, vom Senat bestätigt wurde, obwohl es sehr viele Bedenken gegen ihn gab. Warum? Weil Trump hinter ihm stand. Er hat Stein und Bein geschworen, dass er nicht mehr trinken wird. Und als er jetzt auf dem Weg nach Ostasien auf eine Reise ist, er in Hawaii zwischengelandet, wurde dort am Flugfeld interviewt und war ganz offensichtlich betrunken. Da hat er wüst den Journalisten Goldberg beschimpft. Jetzt kann man sagen, okay, Stress, schwierige Situation, da greift man im Flugzeug halt zu ein bisschen mehr Alkohol. Aber jetzt haben wir genau die Situation, dass da die wichtigste Figur für die amerikanische Verteidigung, für die Sicherheit auch des ganzen Westens, ist jemand, wo man sich nicht sicher sein kann, dass sobald es etwas hakliger wird, dass er dann gleich zur Flasche greift. Das ist auch eine bestürzende Aussicht, die sicher auch in der amerikanischen Öffentlichkeit nach und nach durchsickern wird.
Und auch wenn natürlich Süchte Erkrankungen sind, die behandelt werden müssen und für die man einen Menschen nicht verurteilt, ist das natürlich sehr problematisch, wenn so jemand in so einer Machtposition ist.
Ja, er muss nicht Verteidigungsminister sein und hätte es auch nie werden dürfen.
Nun klingt es für mich, als wären die USA eigentlich ziemlich destabilisiert durch diese neue Führungsriege und durch diesen Vorfall wurde das für alle sehr offensichtlich. Was heißt denn das vielleicht auch für international schwelende Konflikte? Was denken sich Putin und andere ausländische Mächte, wenn sie so etwas sehen?
Das ist eine gute Frage. Die USA sind gerade mit intensiven Verhandlungen mit Russland über die Zukunft der Ukraine verwickelt, wo Trump immer behauptet, er ist der größte Verhandler und sie werden das fantastisch machen. Im Moment haben sie noch überhaupt nichts erreicht, sondern werden, wie sehr viele sagen, wird er und seine Regierung hier von Putin einfach vorgeführt. Gegenüber China Die Chinesen fragen sich auch, naja, mit diesem Feind werden wir möglicherweise leichter umgehen können als mit früheren Regierungen, die solche Fehler machen. Also ja, es gibt sehr wohl die Sorge, dass hier die USA einerseits gefährlich ist, weil sie vor allem gegen ihre eigenen Verbündeten ausschlagen, gegen die Europäer, wie man in diesem Chat wieder gesehen hat, gegen Dänemark, weil Trump davon besessen ist, er möchte unbedingt Grönland haben.
Ach ja, das war ja auch noch.
Gegen alle anderen. Alle die westlichen demokratischen Vertreter sind ihm zuwider und Diktatoren in aller Welt bewundert er und über die spricht er freundlich. Und da entsteht natürlich eine Situation, wo eine Macht, auf die doch viele sich bisher verlassen haben, hier zu einer Art von, wie man sagt, Rogue State werden könnte. Schurkenstaat auf Deutsch übersetzt, aber eine, die dann auch nicht sehr effektiv arbeitet und dann gravierende auch Fehler macht. Also eine Mischung, wie jetzt der Wirtschaftsnobelpreisträger und ehemalige New York Times-Kolumnist Paul Krugman in einem Blog geschrieben hat, sind sie inkompetent oder böse? Und die Antwort ist, sie sind es beides. Und das ist halt besonders beunruhigend.
Beunruhigend ist es allemal, wenn in den USA sich die politische Führung offenbar so amateurhaft verhält. Vielen Dank, Erik Frey, für diese Einordnungen.
Sehr gerne.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das mit einem Abo oder auch einem einmaligen Unterstützungsbeitrag ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, unter großem Medieninteresse hat heute Mittwoch in Wels der Prozess gegen einen 61-jährigen Deutschen begonnen, der die oberösterreichische Ärztin Lisa Maria Kellermeier im Internet massiv bedroht haben soll. Laut Gutachten seien die Angriffe mitursächlich für den Suizid der Medizinerin im Juli 2022 gewesen. Der Angeklagte gibt zwar zu, mit der Ärztin einen Disput gehabt zu haben, bekennt sich aber nicht schuldig. Die Impfbefürworterin Kellermeier hatte während der Corona-Pandemie über Monate massive Drohungen per E-Mail und über Social Media erhalten, mutmaßlich aus der Impfgegner-Szene. In dem Prozess kommen nun viele Zeugen und Gutachter zu Wort. 4 Verhandlungstage sind angesetzt, ein Urteil ist für den 9. April geplant. Sollte der Angeklagte verurteilt werden, dann drohen ihm bis zu 10 Jahre Haft. Zweitens, die Zahl der Todesopfer bei den anhaltenden Waldbränden in Südkorea steigt weiter. Allein seit Dienstagabend seien im Südosten des Landes mehr als 20 Menschen bei den unkontrolliert wütenden Feuern ums Leben gekommen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur. Am Wochenende waren zudem bereits 4 Einsatzkräfte beim Kampf gegen die Flammen gestorben. Die Behörden rechnen damit, dass in den nächsten Tagen weitere Todesopfer hinzukommen. Und drittens, der Wintertourismus in Österreich hat sich auch 5 Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie noch nicht vollständig von den Folgen erholt. In den ersten 4 Monaten der laufenden Saison wurden mehr als 51 Millionen Übernachtungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen registriert. Das sind 770.000 mehr als im Vorjahr, aber noch fast 2 Millionen weniger als in den ersten 4 Monaten der Wintersaison 2019-20. Das hat die Statistik Austria heute Mittwoch mitgeteilt. Wie es generell mit dem Wintertourismus weitergehen könnte, vor allem auch hinsichtlich des Klimawandels. Darüber haben meine Kollegin Lucia Heisterkamp und ich in unserem Schwesterpodcast Inside Austria gerade kürzlich berichtet. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freut es uns immer, wenn Sie uns liken, kommentieren und abonnieren, und Feedback wie immer gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören, Baba, und bis zum nächsten Mal.